Ich freue mich sehr, dass Priska Lachmann zum Let's Talk About Sex Kongress zugesagt hat. Herzlich willkommen, Priska.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, mit dir zu reden.
Ja, du bist verheiratet und hast drei Kinder. Und ich weiß auch, dass du Autorin, Speakerin und Paarberaterin bist.
Ja, genau.
Du beschäftigst dich auch oft mit dem Thema Mental Load und das bringt mich schon zu meiner ersten Frage. Wie wirkt sich denn Mental Load auf die Lust der Frauen aus?
Ja, also Mental Load ist lustigerweise das Unwort unserer Ehe im Jahr 2020 gewesen, weil ich da drauf gestoßen bin und dann das so oft gesagt habe, dass mein von vollkommen und ist aber wirklich absolut essentiell und hat ganz viel verändert, als wir angefangen haben, auch darüber zu sprechen. Es ist zeichnet quasi diese unsichtbare Sorgearbeit, die vor allem Frauen erleben. Ich habe hier so ein bisschen Statistiken mal mitgebracht. Es sind nämlich tatsächlich vor allem Frauen, die diese unsichtbare Sorgearbeit leisten, obwohl wir ja irgendwie immer noch denken, wir wären ja schon so gleichberechtigt und wir wären ja so aufgeteilt und die Männer helfen ja so viel und unterstützen schon so viel. Aber das allein diese beiden Worte zeigen ja eigentlich auch schon die Krux der ganzen Tatsache, dass sie eben helfen und unterstützen. Frauen verdienen ja weltweit tatsächlich durchschnittlich 23% weniger als Männer. Sie machen häufiger prekäre, schlechter bezahlte Arbeiten. Männer verfügen über 50% mehr Vermögen als Frauen. Also Frauen sind deutlich sozial schlechter abgesichert. Sie haben weniger Anspruch auf Rente. Und ein genau, zentraler Faktor dafür ist diese unbezahlte Care- und Sorgearbeit, die eben vor allem Frauen vor allem leisten. Weltweit zu drei Viertel von Frauen. Also Frauen und Mädchen arbeiten jeden Tag mindestens 12 Milliarden Stunden unbezahlt. Total crazy. Im Durchschnitt verdienen Mütter in Deutschland 61% weniger als Väter, weil sie eben oft in Teilzeit sind oder schlechter bezahlt werden oder weil sie Berufe wählen, schlechter bezahlt werden. Und sie leisten 52% mehr unbezahlte Sorgearbeit. Und das bedeutet, dass sie an alle täglichen Aufgaben und Organisationssachen denken, ne? Jede Routine. Und das ist natürlich im Familienalltag eine unglaubliche, riesige Menge. Also es ist ja ein Berg an Arbeit, die erledigt werden muss und die man nur sieht, wenn man sich damit beschäftigt. Die große Herausforderung besteht darin, glaube ich, dass wir Frauen vor allem sozialisiert werden darauf, dass wir das automatisch übernehmen. Oftmals hinterfragen wir das gar nicht. Das passiert einfach, wenn wir Mütter werden. Und man sieht aber in den Statistiken, das fand ich total witzig, dass sogar sonntags, also wenn beide zu Hause sind, die Frauen mehr Sorgearbeit erledigen als Männer. Und das wird noch, genau, also noch deutlicher, wenn eben Kinder dann noch vorhanden sind. Und selbst wenn beide im Homeoffice sind, arbeiten Männer mehr als die Frauen. Die ignorieren dann eher die Hausarbeit weg. Die Frau stellt, ich sag's mal, ein Stück blöd, ne? Die stellt einfach noch die Waschmaschine ein. Und das lässt sich in statistischen Zahlen tatsächlich alles belegen. Und man muss sich das, also, ich glaube, also immer wenn ich Frauen versuche, diesen Begriff zu erklären, wissen Frauen, wovon wir reden, automatisch. Männer kennen, also Männer gucken mich immer so ein bisschen so an wie, ne? Aber das ist ja zum Beispiel, das Kind ist krank, dann müssen wir zum Arzt, dann müssen wir den Arbeitgeber anrufen, dann müssen Medikamente besorgt werden, dann muss Tee gekocht werden, dann muss das Kind, alle 2 Stunden muss man nach dem Kind gucken, Betten müssen bezogen werden, Wäsche muss angestellt werden. Keine Ahnung, es ist ein Riesenberg, ne? Oder das Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen. Wie kommt das dahin? Wie kommt das zurück? Den Eltern Bescheid sagen, dass das Kind kommt. Dann muss man auf diese Geburtstagswunschliste da gucken und diesen Geburtstagstisch vielleicht noch besuchen in irgendeinem nächsten Stadtviertel. Das Geschenk einpacken, das Kind sauber dorthin bringen. Das Geschenk, und ihr wisst, also, ne? Es sind Haufen Sachen, die ablaufen im Kopf. Und es betrifft am Ende tatsächlich ja nicht nur Frauen auch, dass das so eine Ungerechtigkeit eigentlich ist, sondern auch bei Männern erwarten wir ja inzwischen, dass die auch noch sich um die Familie kümmern, dass sie noch verständnisvoll sind, dass sie aber auch beruflich erfolgreich sind. Es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass die Frauen immer noch beruflich erfolgreichere Männer suchen als sie selbst. Also sie wollen irgendwie zu jemandem aufblicken. Das heißt, auch wir Frauen befeuern diese Ungerechtigkeit, indem wir einfach in diesem System mitschwimmen und versuchen auch noch jemanden zu finden, der uns auch noch versorgen kann. Und das legt auch auf Männer einen unglaublichen Druck. Also sie müssen jetzt nicht nur wie früher unsere Großväter irgendwie noch die Familie versorgen, sondern sie sollen dann auch emotional verantwortungsvoll sein, die Frau abfangen, für die Kinder der tolle Vater sein, in ihrer Freizeit präsent sein, die Wäsche waschen. Also das müssen sie auch alles noch können. Und man erkennt, das eine bedingt das andere. Also Männer arbeiten mitunter tatsächlich, das kann man auch sehen in den Statistiken, sogar mehr, wenn sie Väter werden, als vor der Geburt. Also sie arbeiten noch mehr, um wahrscheinlich die Familie zu versorgen, auszugleichen, dass die Frau weniger arbeitet, zu Hause ist. Und machen natürlich auch viel weniger Elternzeit als, also in Deutschland auf jeden Fall. Und ich betone das so, weil ich deutlich machen möchte, dass wir alle betroffen sind. Also, dass dieses Patriarchat, wo die Männer irgendwie die Unterdrücker der Frauen sind und jetzt müssen die Männer mal mehr machen, ist zu vereinfacht. Also, sie sind genauso, ich sage mal, mit, also sie leiden genauso mit unter dieser Rolle und unter diesem Patriarchat wie auch wir Frauen und gleichzeitig befeuern wir das alle beide. Und das liegt natürlich daran, dass wir sozialisiert werden in unseren Rollen, schon von klein auf. Wir gucken, wie macht das unsere Mama, wie macht das die Oma. Die Jungs gucken auf ihre Väter, auf ihre Großväter und wir wachsen ja in diesen Rollenbildern irgendwie auf. Und dann entsteht in uns automatisch, und das hinterfragen wir ja oft gar nicht, so ein Ding von, wie ist eine gute Mutter? Wie ist ein guter Vater? Und die gute Mutter opfert sich dann für ihre Kinder zum Beispiel auf. Also, ne? Und das, genau. Also, wir fühlen uns dann als Frauen ja auch verantwortlich, dass es in der Familie allen gut geht, dass die Gefühle aller irgendwie ausgeglichen sind. Wenn Disharmonie ist, müssen wir das wieder in Ordnung bringen. Und wir stellen unsere eigenen Gefühle zurück. Ja, Müdigkeit, Erschöpfung von uns selbst, das haben wir gelernt. Das ist nicht ganz wichtig, sondern es ist wichtig, dass es allen anderen wirklich gut geht. Und dass wir das ausgleichen. Das nennt man Gefühlsarbeit tatsächlich. Es gibt sogar wirklich einen Begriff dafür. Und genau, wir regulieren quasi die Gefühle in dieser Familie. Das ist natürlich eine riesige Belastung. Damit sind wir sozialisiert worden, dass das unsere Verantwortung ist. Viel mehr als Männer das angelernt bekommen haben. Wir haben angelernt, andere Sachen angelernt. Mir zu versorgen, was weiß ich. Und das bringt natürlich mit sich, dass 88%, das haben US-amerikanische Forscher herausgefunden, 88% der Mütter fühlen sich aufgrund dieser Familienverantwortung oft leer, antriebslos, müde, erschöpft und haben so ein Gefühl von, ich brenne aus auf Dauer in dieser Mutterschaft. Ne? Ganz viele haben so postnatale Depressionen. Und danach wird es nicht unbedingt besser, weil diese mentale Belastung einfach total schwer ist. Und es noch schwerer ist, daraus einen Ausweg zu finden. Und dann irgendwie wieder überhaupt mal für sich Zeit zu finden, Pläne zu schmieden. Und ganz oft, je mehr Zeit vergeht in diesen ganzen 10, 15 Jahre, ist man so aufgegangen in diese Rolle, dass man das Gefühl hat von, ich weiß gar nicht mehr, was mir Spaß macht. Ich habe nie dafür Zeit gehabt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was mir Freude macht und ich fühle mich auch schlecht dabei, mir etwas zu gönnen oder dass es mir gut geht. Und es ist wie so ein Selbst zu verlieren in dieser Aufgabe, in die wir automatisch hineingehen. Also nicht nur die Frauen, auch die Männer. Und dann, das kennen bestimmt auch viele, entsteht so ein Frust. Also, der Mann kommt dann nach Hause und man hat das Gefühl, ich bin einfach wütend auf den. Der lebt sein Leben weiter. Der konnte aus dem Haus gehen. Ich bin bespuckt von oben bis unten. Ich hatte keine Zeit. Ich will auch mal schlafen. Der hat noch seine Arbeitskollegen getroffen und konnte essen gehen. Und dadurch entsteht ja auch so eine Beziehungsdynamik von Frust und Wut. Und
Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Sexualität im
ja, ganz
Leben.
genau. Also, ne, dieser hochgetaktete Alltag, den wir dann haben, der entsteht, hat natürlich einen Einfluss auf die ganze Familie und auf die Stimmung. Und gleichzeitig macht es auch, dass wir viel weniger Empathie haben füreinander, für den Partner, für uns selbst, weil wir einfach in diesem High-Alert-Zustand die ganze Zeit sind, in dem wir einfach an alles denken müssen und alles organisieren müssen und alles am Laufen halten müssen. Also alle beide am Ende. Und dann fehlt Zeit, dann fehlt Lust für irgendwie Zärtlichkeit und für Intimität. Und dann droht natürlich das ganze System zu kippen. Also der Mann freut sich abends auf den Feierabend und die Frau, sage ich mal, die muss noch sich noch mal die Schularbeiten angucken, noch die Oma anrufen, der Klassenlehrerin noch eine E-Mail schreiben, irgendwie die Schulbrotbüchsen fertig machen. Und das ist natürlich so eine Vollbremsung dann auch, ne, für Lust, für Zweisamkeit, für Intimität. Und wenn man nicht aufpasst, entsteht daraus auch gut eine neue Routine, in der zwei Menschen einfach nebeneinander herleben und es keinen Raum mehr füreinander gibt. Lustigerweise eine Studie, die herausgefunden hat, dass Frauen in der ehemaligen DDR, da bin ich ja geboren, und da mussten Frauen eigentlich schon immer arbeiten. Die waren immer kapitalistisch unabhängiger und freier. Und ich finde es einfach, fand es sehr amüsant, dass es dazu irgendwelche Forschungen gibt. Und die haben gesagt, die Forschung haben ergeben, dass die Frauen in der DDR tatsächlich viel besser und viel mehr Sex hatten. Die Frauen in Westdeutschland, die sich die ganze Zeit um die Familie und die Kinder gekümmert haben. Schlussfolgere daraus, dass es nicht unbedingt darum geht, sehr viel Zeit zu haben, sondern dass es darum geht, einen Raum zu finden, in dem ich irgendwie ich selbst bin. Nicht nur fremdbestimmt und nicht nur immer in diesem alleinigen Mental Load-Zustand, wo ich mich um alle anderen kümmere und eben nie um mich selbst.
Ja, das heißt, wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Ja, mit den Männern, also wenn sich die überfordert, auch überfordert fühlen und wir, das
Ja,
ein Weg.
es gibt einen Weg, ja. Und der allererste Schritt ist aber überhaupt, es erstmal zu erkennen und ein Wort dafür zu haben und Mental Load sichtbar zu machen, sagt man dann. Also jemand, der nicht zu Hause all diese Dinge einmal durchdacht hat, was der Mann, meistens der Mann, nicht tun konnte, weil er die ganze Zeit arbeitet. Also Frust und Wut auf diesen Mann zu haben, der auch, ich sage mal im besten Fall, ich möchte ihm das Beste unterstellen, alles gibt, seine ganze Kraft in diese Familienernährung und Versorgung, und ihm dann noch mit Wut zu kommen und mit Frust, wäre absolut unfair. Denn dieser Mensch kann es nicht wissen. Weiß nicht, was alles in diese Tasche gehört. Und er weiß nicht, an was er alles denken muss beim Arzt. Es muss sichtbar gemacht werden. Und es gibt wunderbare Ideen, also mit Post-its zu arbeiten und zu sagen, zum Beispiel, Kindergeburtstag, das passiert alles, wenn ein Kind zum Kindergeburtstag geht. Und ich übergebe immer den kompletten Prozess. Also nicht nur Einzelteile, nicht nur du besorgst das Geschenk, weil wer packt das Geschenk dann ein? Also wir übergeben komplette Prozesse und dann muss besprochen werden, was ist das Mindeste, was getan werden muss, damit ich es gut abgeben kann? Und was wäre das Tollste, was passieren könnte? So. Und dann auch loszulassen. Und zu sagen, die andere Person darf es machen, wie sie möchte. Ja, also wenn man jetzt in den Kindergarten oder in die Schule gibt es ein Buffet, da muss man irgendwas mitbringen. Und mein Mann ist jetzt dafür verantwortlich und der kauft den Kuchen. Dann ist es okay. Also es geht einfach darum zu sagen, ich lasse Perfektionismus los. Ich lasse das los, so einen Schein aufrechtzuerhalten, indem wir irgendwie die perfekte Familie spielen, sondern ich gebe dem anderen Mensch auch Raum, Vater zu sein und gleichzeitig gibt es mir Raum, um ich selbst zu sein. Also um mal in die Badewanne zu gehen, zum Sport zu gehen, mein Buch zu lesen, also irgendwas, was mir gut tut und an was ich wieder Lust verspüre und mich irgendwie finden kann. Und das funktioniert nur, indem ich Sachen abgebe.
Ja, echt spannend, wie das so zusammenhängt, alles auch in der Familie. Wow. Mental Load. Ein neues Wort für viele wahrscheinlich.
Auch, oder?
Friske, warum fällt es Frauen oft auch im christlichen Umfeld so schwer, Lust zu entdecken?
Ja, also. Wir sind im christlichen Umfeld natürlich oft sehr auch geprägt, ich sage mal konservativ geprägt von unseren Eltern und haben oft so ein Gefühl von, das wäre die Aufgabe der Frau. So sind wir so sozialisiert worden, ne, für diese perfekte Mutterrolle. Und ich finde es aber total wichtig, deutlich zu machen, dass Jesus damals alle gleich behandelt hat, also Frauen und Männer. Und wir nur in so eine volle Erlösung kommen können, die Jesus uns versprochen hat, wenn wir überhaupt den Blick dafür weiten, dass Jesus Frauen hochgehoben hat und sie auch nicht in irgendwelche Rollen gezwängt hat, was sie irgendwie sagen müssen. Und wie wir Gott gesehen sind und dass wir da Halt finden und auch gesehen werden in unserem kleinen Alltag und aber auch in unserem Tun und Handeln und dass Gottes Reich nicht sagt, die Frau darf nur die Kinder versorgen und darf nichts für sich selbst tun oder darf sie sich immerhin anstellen oder so, sondern Gott dass es uns gut geht und dass wir in unsere volle Blüte kommen. Und wir haben halt leider irgendwie in christlichen Kreisen auch gelernt, dass Sex irgendwie so mit Schuld und Scham belegt ist. Also dass ja, erstmal ist er ja nur irgendwie innerhalb der Ehe erlaubt, dann ist ja Lust irgendwie sündhaft. Also ne, dass Lust nichts ist, was gelebt werden darf. Also ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen mit diesem Gedanken, ne, dass Lust unterdrückt werden muss und Lust nichts ist, was ich fühlen darf. Nur in der Ehe, aber vorher nicht. Also habe ich immer gelernt, das runterzudrücken. Weibliches Begehren, darüber wird auch wirklich ja total selten gesprochen. Also immer männliches Begehren und die Frau muss sich bedecken. Aber dass Frauen auch begehren dürfen und Frauen Lust haben dürfen und Frauen verführen dürfen, das ist ja wirklich immer mit so einem negativen Bild belegt. Das ist also etwas Gefährliches, was irgendwie gezügelt werden muss. Und deswegen bekommen Frauen natürlich so ein negatives, distanziertes Verhältnis auch zu ihrem Körper und zu ihrem Körpergefühl und spüren ihre Lust dann oft gar nicht mehr, weil sie so mit Schuld verknüpft ist. Und dann fühlt sich das ja total falsch an, wenn sie seine Bedürfnisse haben. Mir fällt gerade was ein, was ich dir unbedingt erzählen wollte. Und das finde ich wirklich spannend, weil Frauen Mütter sind so aufgewachsen, dass uns gesagt wurde, das liegt in unseren Genen, ne? Dieses Kümmern und das Umsorgen und es wäre so biologisch angelegt. Und tatsächlich aber ist es einfach im Laufe der Geschichte erst dazu gekommen, es wurde so umgedeutet durch die Industrialisierung. Also früher haben Frauen ihre Kinder gar nicht gestellt. Also früher haben immer Nannies und Jean Lacroix, der Philosoph, und hat daraus eine romantisierte Vorstellung von der Frau gemacht, die sich hat. Und viel später in der Industrialisierung wurde das dann immer wichtiger, dass die Frau zu Hause bleibt, die Männer arbeiten gehen können. Also wurde die Frau diejenige, die Kinder stellen soll. Und Stillen war plötzlich ganz wichtiges Thema. Und dann haben noch Wissenschaftler jetzt erst, also jetzt vor in den letzten 5 Jahren, Studien durchgeführt an den Gehirnen von Frauen und Schwangeren und haben herausgefunden, dass es diesen Mutterinstinkt, von dem man immer dachte, dass es den gibt, dass es den überhaupt nicht gibt. Also unser Gehirn wird zwar tatsächlich durch die Geburt vorbereitet auf diese Mutterschaft, also es verändert sich, aber es ist nicht so, dass es dann irgendwie fertig ist, Mutter zu sein oder dass wir irgendwie automatisch wissen, wenn das Kind auf die Welt kommt, was das Kind braucht. Und der Mann nicht, weil der hatte das Baby nicht im Bauch. Nein. Also die Studien haben ergeben, dass die Frau auch lernen muss, Mutter zu sein. Und sie nimmt diese Aufgabe an, weil sie irgendwie in der Schwangerschaft sich schon damit beschäftigt hat und auch aufgrund ihrer Sozialisierung nimmt sie es ja meistens an. Aber es ist ein absolut falsch anzunehmen, dass sie das automatisch wäre, dass das in unseren Genen irgendwie angelegt wäre. Und ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, weil wir ja dazu neigen, uns so selbst aufzugeben. Und dann sind wir, ich sage mal immer mit Anführungsstrichen ganz bewusst, nur noch Mutter. Und in dieser Rolle verlieren wir uns so oft. Und in unserer christlichen Zivilisation ist das ja noch viel mehr, dass die Frau die Mutter ist und der Vater versorgt. Und Fakt ist aber, dass beide, wenn dieses Kind auf der Welt ist, lernen, Eltern zu sein und lernen, die Bedürfnisse des Kindes zu verstehen und zu versorgen. Und das bedeutet, dass die Frau genauso wie der Mann ein lustvolles Leben haben kann, in dem sie sich selbst spürt, in dem sie sich selbst hat und in dem sie nicht komplett in dieser Rolle aufgehen muss und sich da auch nicht so komplett verlieren muss. Ich hoffe, das deutlich wird. Und das ist ja, glaube ich, der Kern, dass nur wenn ich weiß, wer ich bin, was mir Lust bereitet, nicht nur beim Sex, sondern auch in meinem Alltag, in meinem Leben, was mir überhaupt Freude bereitet und ich überhaupt ein Gefühl für Lust habe, ich auch lustvollen Sex habe. Nur dann ist überhaupt Raum dafür, weil wir Frauen ja nicht so von 0 auf 180 springen, sondern uns ja gedanklich mit diesem Thema beschäftigen müssen, um überhaupt Sex zu haben. Wir sind Gedankenmenschen, die ein bisschen Vorlauf brauchen und Liebe brauchen. Und wenn wir quasi in diese Rolle stecken von Mutter und immer das Gefühl, ich bin alleingelassen, der kümmert sich nicht, ich muss das alles alleine machen, dieser Frust entsteht, ist ja erstmal schon eine Sperre da zwischen Partnern, aber vor allem ist ein Raum im Kopf da, um überhaupt in die volle Bewegung zu kommen. Wenn ich nur immer mit diesen anderen Sachen beschäftigt bin, der Mann kann ja umswitchen, diesen Schalter umlegen, braucht viel länger. Und dafür muss es im Alltag einen Raum geben. Für sexy Nachrichten, für eine liebevolle Umarmung, für ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, wie es mir geht, wird gesehen. Also, ne? Nur dann kann überhaupt emotionale Nähe und auch Muster entstehen.
Und die Frau kann sich wirklich auch fallen lassen dann.
Ja.
Und wie kann Raum entstehen, dass man eben gesehen wird in der Partnerschaft?
Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ist das die größte Herausforderung, wenn man mitten in diesem vollen Alltag steckt. Ich brauche ein Gegenüber, in dem Fall den Mann, der auch Kraft hat zuzuhören. Und der ist auch meistens total gestresst. Und der ist vielleicht auch total am Limit. Und der hat überhaupt keine Kraft mehr zuzuhören. Und keine Kraft mehr zu reagieren. Und dann gibt es oft diesen Moment, wo die Frau sich aufrafft, den Mut zu entwickeln, zu sagen, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut, ich bin mit dir reingelassen. Da macht der Mann schon dicht, weil er das Gefühl hat, wie ist, was hat sie jetzt? Macht er doch schon, es ist doch alles gut. Oder sie sagt, ich würde mir wünschen, dass du dich mehr gespeichert werde. Und er denkt, spreche dich doch schon. Und dann fühlt sich die Frau nicht wahrgenommen, nicht gehört, macht dicht, hat das Gefühl, meine Worte kommen nicht an. Scheinbar ist ja alles in Ordnung, aber nichts ist in Ordnung. Und ne, da gibt's, man macht dann so den Teppich auf die Themen drauf, in der Hoffnung, erstmal die Harmonie herzustellen, dass alles in Ordnung ist. Und das geht auch 5 bis 10 Jahre wirklich gut. Man kann das so handhaben, aber irgendwann wölbt sich der Teppich und irgendwann kommen die Themen raus. Und auch aber halt Raum und Zeit, um dieses schwere Gespräch zu führen und um zu sagen, nein, tatsächlich geht es mir wirklich nicht gut. Und wir müssen bitte eine Lösung finden, eine gemeinsame. Und dafür braucht es Zeit. Und diese Zeit ist oft nicht gegeben. Und die muss man sich versuchen, irgendwie zu holen. Am besten mit einem Glas Wein in der Hand und einer Oma, die irgendwie aufpasst auf das Kind. Die Gefahr ist, dass man es ignoriert, 5 bis 10 Jahre, und dann kann man seinen Partner oder seine Partnerin nicht mehr leiden. Dann mag man die nicht mehr. Und dann mag man auch das Gespräch nicht mehr führen. Dann geht es noch 5 Jahre und dann ist man irgendwie so weit voneinander entfernt, dass diese Intimität nicht mehr entstehen kann, gesehen werden, diese. Und es ist total schwer, diese Gespräche zu führen, weil man so oft frustriert ist, dass man sie führen muss. Und wirklich aber unabdingbar, es einmal durchzufechten, um eine Veränderung herbeizuführen. Und auch diesen Mental Load sichtbar machen. Ne? Also die Männer haben auch Mental Load, die haben da einfach, also oftmals dann halt auch neu Bock drauf, sich das jetzt auch noch anzuhören. Aber am Ende tut es allen gut. Also am Ende ist es ja so, dass auch mein Gegenüber mitbekommt, dass es uns nicht gut geht. Nicht wirklich. Oder wir tatsächlich wenig Sex haben. Oder die Frau tatsächlich meckert und anzieht. So, ne? Bloß weil ich den Teppich drauf mache, endet das nichts. Also ich muss mich diesem Gespräch stellen. Und das ist Beziehungsarbeit. Das ist nicht leicht. Das ist schwer. Aber es ist gewinnbringend am Ende für alle.
Ja, danke, Priska.
Oh.
Hey, wenn die Leute da draußen mehr von dir erfahren wollen, wo können sie dich denn finden?
Ja, also gerne am einfachsten über meine Homepage oder über Instagram. Ich mache auch Online-Beratung und ja, freue mich, den einen oder anderen zu sehen.
Es hat mich ja gefreut, mit dir zu sprechen. Alles Gute und viel
Danke
Segen dir.
dir. Danke dir.